Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kortizes Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner und bei mir im Studio meine Kollegin Brigitte Winkelmann. Hi.
Hallo Jürgen, hallo da draußen.
Wie geht's dir denn heute?
Mir geht's gut. Ich bin aufgeregt und freue mich sehr auf unser kommendes Kortizes-Symposium.
Im Keller des Geistes, Gehirn, Psyche und die Leistungen des Unbewussten.
Genau, vom 4.10. bis 6.10. in Nürnberg im Germanischen Nationalmuseum oder auch hybrid.
Karten gibt's immer noch und zwar online auf unserer Homepage kortizes.de oder auch an der Abendkasse.
Wir freuen uns, euch dort zu sehen.
Jetzt aber zu unserem heutigen Thema. Auf was können wir uns denn freuen?
Ja, wir freuen uns auf Karel van Schaik.
Und zu welchem Thema hast du dich mit ihm unterhalten?
Karel van Schaik hat gemeinsam mit Kai Michel, einem Historiker, ein Buch geschrieben, Die Wahrheit über Eva. Da geht es um den Ursprung der Ungleichheit zwischen Männern und Frauen. Und Karel van Schaik ist ja Anthropologe und Biologe und gemeinsam mit Kai Michel als Historiker binden sie Kultur und Natur zusammen und erklären uns, wie die ganze Chose passiert ist.
Und wie wir gelandet sind, wo wir jetzt sind.
Und wie wir da wieder rauskommen vielleicht.
Umso besser. Na, ich bin gespannt und freue mich auf das Gespräch. Und unseren Hörerinnen und Hörern wünsche ich wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
Herzlich willkommen, Karel van Schaik. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind und mit mir sprechen möchten. Ich möchte Sie erst einmal kurz vorstellen. Sie studierten Biologie an der Universität Utrecht. Bis 1984 waren Sie Mitarbeiter der Netherlands Foundation for the Advancement of Tropical Research. Ihr Weg führte Sie dann an die University of Princeton und 1989 wurden Sie dann Professor am Institut für Biologie, Anthropologie und Anatomie der Duke University in Durham. Von 2004 bis zu Ihrer Emeritierung im August 2018 lehrten Sie an der Universität Zürich. Sie haben es dann gleich richtig gemacht und noch im Berufsleben angefangen, sich eine Beschäftigung für die Zeit nach dem Berufsleben zu suchen und haben gemeinsam mit dem Historiker Kai Michel mehrere Bücher geschrieben, die die Verbindung zwischen Anthropologie und Natur und Geschichte und Kultur versuchen, gut und anschaulich herauszustellen. 2016 erschien von Ihnen beiden das Tagebuch der Menschheit, was die Bibel über unsere Evolution verrät. 2020 dann die Wahrheit über Eva, die Erfindung der Ungleichheit von Frauen und Männern. Und 2023 Menschsein, von der Evolution für die Zukunft lernen. Und über die Wahrheit über Eva und die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern soll es ja heute gehen. Aber mal ganz frech gefragt, ne? Was kann uns denn eigentlich ein Biologe und Anthropologe überhaupt darüber sagen? Wären da nicht eigentlich eher so Sozial- und Gesellschaftswissenschaftler gefragt?
Ja, erstmal Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein. Und natürlich, mein Kollege Kai Michel ist ja Historiker. Und so, das ist genau der Grund, wieso wir ins Gespräch kamen. Und natürlich... Der Mensch ist ja nicht erst 5000 Jahre alt. Menschen gibt es schon seit, je nachdem wie man es definiert, 2 Millionen Jahren oder zumindest unsere Art Homo sapiens gibt schon ungefähr 300.000 Jahre. Und diese ganz tiefe Geschichte, die wir haben, die hat natürlich schon bestimmte Spuren hinterlassen. Die hat natürlich schon uns geprägt. Anders gesagt, es ist nicht nur Kultur, die uns gemacht hat. Die Natur, die Biologie hat auch etwas damit zu tun gehabt. Und das Spannende ist, als wir dann auch ins Gespräch kamen, auch wegen dieser drei Bücher, die so unabsichtlich entstanden sind, ist, dass da die Interaktion zwischen dieser Veranlagung und zwischen den Umständen, die wir übrigens meistens selber kreiert haben, diese Interaktion macht uns zu, wem wir sind, an einem bestimmten Ort, an einem bestimmten Moment. Und das ist genau das Spannende. Also es ist nicht nur die Biologie, das wäre biologischer Determinismus, aber es ist auch nicht nur die Kultur, das wäre kultureller Determinismus. Und wir müssen das, die zusammendenken und wie sie interagieren, wie also Menschen unter bestimmten Bedingungen sich anders benehmen, andere Religionen haben, und so weiter, als dass man denkt, dass es alles rein kulturell sein sollte.
Okay, also das Wechselspiel und das Aufeinander, Ineinandergreifen dieser beiden, ja, Paradigmen, sage ich jetzt mal, so salopp. Okay.
Ansätze, ja.
Ja. Wie sah denn die Welt im Naturzustand aus? Was bringen wir denn mit?
Genau, das ist natürlich das neue Element, dass wir in diese Diskussion einbringen. Denn wenn man nur auf die letzten 5000 Jahre schaut, dann denkt man, Menschen leben in großen Gesellschaften, die ganz hierarchisch organisiert sind, denkt man ans Patriarchat, wobei die Männer die Frauen dominieren. Und das würde eigentlich schon, das sieht man ja auf allen Kontinenten, wo die Landwirtschaft sich etabliert hat und Staaten entstanden sind. Und dann denkt man, ja, das ist halt so. Die Frage ist also, was davor passiert ist und wie wir davor gelebt haben. Und was wir dann, wir müssen das ein Bild aufbauen, denn es ist natürlich nicht direkt, man kann nicht in eine Zeitmaschine einsteigen und schauen, wie es war. Aber man kann es gibt Archäologie, es gibt die sogenannte Paläoanthropologie, wo wir die ungefähr uns vorstellen können, wie die Menschen ausgesehen haben. Aber es gibt auch die Ethnographie. Und weil wir annehmen, dass wir eine Art sind und schon lange eine Art sind und weil es eigentlich jetzt festgestellt wurde, es gibt keine Rassen oder Unterarten, dass die gesamte Menschheit ist also sehr einheitlich. Das bedeutet, dass wenn man in die Zeit reisen, können wir auch, oder wenn man im Raum reist, kann man auch eigentlich in die Zeit zurückreisen, wenn man sich Umstände aussucht, und da kommen wir auf diesen nomadischen Jägern und Sammlern, wo man sich Umstände aussucht, die demografisch, also qua Populationsdichte, wie auch technologisch, also was hatten die Leute an Mitteln, um an ihr Essen, um ihr Essen zu bekommen, sich sehr ähneln zu diesen Bedingungen, wovon wir jetzt archäologisch sagen können, ja, die gab es lange Zeit. Also das Jagen und Sammeln, das ganze nomadische Umherziehen, das hat sich ungefähr seit 2 Millionen Jahren so allmählich entwickelt und sagen wir mal rund 300.000 Jahre können wir sagen, hat sich das etabliert. Alle Menschen seitdem ist natürlich kulturell allerhand verändert, aber im Prinzip sehen wir dann, so haben die Menschen gelebt. Und wie bei allen Arten, wenn man einen bestimmten Lebensstil hat, eine Nische könnte man sagen, gehört dazu eine Psychologie, eine Sozialstruktur und so weiter. Und das ist, was wir die erste Natur nennen. Man kann es auch sagen, die menschliche Natur, so wie man was man bei der Geburt mitbringt, sag mal. Die Veranlagung, die man hat, bevor dann die kulturellen Einflüsse das in allerhand Richtungen verbiegen und so weiter, bis es manchmal berst. Aber im Prinzip ist das die Veranlagung. Und wie sieht die jetzt aus? Das ist die Kernfrage. Wie sieht die aus? Man muss sich vorstellen, die Leute leben also in relativ kleinen Gruppen, 30, 40 Leute maximal, in einem Netzwerk von solchen Gruppen, die aber auseinander sind, denn man kann nicht so viele Leute an einem Ort haben, dann gibt es Probleme, um die Nahrung heranzuschaffen, die aber oft umziehen. Und es heißt nicht umsonst jagen und sammeln, da wird gejagt, da wird gesammelt. Das bedeutet, dass die meistens Männer-Frauen-Unterschiede, aber nicht immer, aber ungefähr, die haben eine gewisse Komplementarität. Das bedeutet, die sind ein Team. Und jetzt kommt das, was ich das Zauberwort nenne, das ist die gegenseitige Abhängigkeit. Man hat keine Vorräte. Man kann nicht einfach rausgehen und Gras essen oder sowas, wie die meisten Tiere. Man muss also immer teilen. Denn oft kommen Jäger natürlich erfolglos nach Hause und auch das Sammeln geht nicht immer richtig. Denn man denkt, irgendwo etwas zu finden und da gibt es das nicht und so weiter. Also man ist ständig am Teilen. Und so durch dieses Teilen bleibt man tatsächlich, bleibt die Gruppe erhalten und stirbt niemand aus. Und das ist das Geheimnis. Um das hinzukriegen, braucht man also eine prosoziale Psychologie. Das Teilen möchte man gerne machen. Es muss nicht unter Zwang passieren. Man möchte, denn damit bekommt man dann eine tolle Reputation. Und jede Person ist mal abhängig von anderen. Auch ein super Jäger ist mal verletzt oder hat mal Pech und so weiter und stolpert mal, dann ist er abhängig. Das gilt für alle. Und wir wissen auch, dass ganz Junge und ganz Alte sind abhängig und die, ja, die in der Mitte, die müssen dann da in diese Richtung gehen und da nachhelfen. Also man sieht, es gibt eine Art Gruppenzusammenhalt, es gibt eine Art teilen wollen, es gibt eine Art Gleichheitsstreben, Gerechtigkeitsstreben, denn das Allerschlimmste, was man machen kann, ist, wenn man geheim irgendwo sein eigenes Essen isst und die anderen nicht mitteilen lässt. Mhm. Also man sieht, das ist eine Art Welt, die wir vielleicht in der Kleinfamilie heutzutage haben, wenn wir Glück haben, aber die es eigentlich im Großen und Ganzen nicht mehr gibt.
Okay, das klingt jetzt sehr, sehr romantisch und harmonisch und sehr, sehr freundlich, aber mhm. kann man denn sagen, dass diese prosoziale Einstellung, die unsere Natur ist, dass mhm. die ja jetzt nicht einfach so ist, weil der Mensch ist, irgendwie so, sondern es wurde evolutionär geformt. Also ich gehe mal davon aus, dass mhm. die nicht prosozial waren, sich nicht vermehren konnten genau. und nichts bekommen haben, sondern genau. also dass es einfach ein evolutionärer Überlebensmechanismus war, dass genau. die Prosozialen durchgekommen sind und die anderen nicht, weil sie eben voneinander abhängig waren.
Und dafür gibt's auch Evidenz. Wie gesagt, bei den Jägern und Sammlern, man kann diese Monographien lesen über diese Gruppen. Wenn dann jemand nicht teilt, dann ist er danach wirklich verpönt und dann hat er große, große Mühe, sind meistens Männer, sich wieder in die Gruppe einzufügen. Mhm. Und wenn jemand auch behauptet, er sei wichtiger und so weiter, dann wird er belächelt. Mhm. Also man sieht, da gibt es eine ganze Reihe Mechanismen. Aber wir müssen aufpassen, es ist nicht, dass wir uns eine romantische Sichtweise hineinprojizieren. Mhm. Es kommt auf uns zu, da wird nichts projiziert. Mhm. Und nicht vergessen, auch Jäger-Sammler hatten mal Auseinandersetzungen mit anderen Stämmen, könnte man sagen. Mhm. Es gibt kein gutes Wort dafür. Also Leute, die nicht die gleiche Sprache hatten und nicht miteinander in Austausch standen. Und dann gibt es auch tatsächlich Überfälle und es ist nicht nur toll. Und mhm. es gibt auch natürlich mal Leute, die über die Stränge springen und dann wird da, es hat keine Polizei, es hat keine Nervenanstalten, da wird dann mal manchmal auch gewalttätig aufgetreten, ja. Aber, sagen wir so, die negative Seite, die antisoziale Seite, könnte man sagen, der menschlichen Natur, die hat es natürlich auch immer gegeben. Damit wurden wir ja auch, das waren unsere Vorfahren sicher auch, also Schimpansen und so weiter, die sind mhm. halt so. Mhm. Aber die konnten sich nicht zum Ausdruck bringen, bis wir die Landwirtschaftsrevolution kam und dann plötzlich die Möglichkeiten sich wieder angeboten haben. Also wir waren total nett zueinander, aber das war auch, weil wir es mussten. Mhm. Aber jetzt muss man es auch umdrehen und sagen, ja, jetzt meinen wir doch, dass Konkurrenz und Kapitalismus und Ungleichheit, das gehört einfach zum Menschsein. Was ich dann also damit sagen möchte, ist, das ist eine Korrektur. Denn das war nicht immer so. Das bedeutet, dass wir auch anders können. Es ist nicht unmöglich, um eine Gesellschaft zu kreieren, wo Menschen gleichberechtigt sind, wo Männer und Frauen gleiche Rechte haben und gleichen Einfluss und gleiche Macht und so weiter. Das ist eigentlich das Wichtigste, was wir sagen wollen.
Aber in diesen kleinen Gruppen war es ja so, dass dann praktisch, wenn ich mich nicht sozial verhalten habe, ich ja sofort eine Rückmeldung bekommen habe. Und das hat sich ja, indem man sich so ein Stück weit befreit hat und diese gegenseitige mhm. Abhängigkeit reduziert hat, mhm. dadurch reduziert sich ja auch dieses Feedback. Ja. Also, oder ja. es wird nicht mehr so wichtig.
Ja, und da kommen eine ganze Reihe neue Sachen mit Landwirtschaft. Erstens, die Gesellschaften werden so groß, dass es ein gewisses Maß an Anonymität entsteht. Und wir wissen alle, wenn ich anonym bin, dann ist die soziale Kontrolle natürlich viel, viel kleiner. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Jägersammler haben eigentlich keinen Privatbesitz. Die haben ein paar Kleider, vielleicht ein paar Waffen, das ist it, that's it. Denn sie können das ja nicht alles mitschleppen. Sie ziehen ständig rum, also das wäre ja, unmöglich.
Ja. Ja.
Das Privatbesitz, das entwickelt sich allmählich mit der Landwirtschaft. Das hat ein paar tausend Jahre gedauert, denn die Leute, wenn man dieses Ethos hat von alles teilen müssen, dann ist es nicht so einfach, da auszubrechen. Denn wir wissen auch, dass da diese, es hatte ja immer negative Konsequenzen, wenn man sagt, das gehört mir. Also es ist ein Prozess, das hat eine Weile gedauert. Auch können wir jetzt ein bisschen nachvollziehen, wieso das passiert ist. Das erste war nämlich, dass die Landwirte, sagen wir mal, in guten Gebieten, die mussten natürlich aufpassen, dass sie nicht von anderen überfallen wurden. Die mussten ihr Land verteidigen. Die war auch zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte auffindbar überhaupt, an festen Orten. Das bedeutet also, dass sie sich verteidigen mussten und das ist, da kommt die Biologie ins Spiel, dann entstehen Männerallianzen und die Männer sind alle hoch verwandt, damit sie sich gegenseitig hundertprozentig vertrauen können. Und das bedeutet, dass man sieht Clanbildung. Im Gegensatz zu den mobilen Jägern und Sammlern sieht man jetzt, dass die Söhne vor Ort bleiben, wo sie geboren sind und dass da eine Art, das nennt man Patrilinealität und Lokalität in der Anthropologie, dass da Clans entstehen. Und dass die Frauen dann zwischen Clans ausgetauscht werden.
Und warum entstehen Männerallianzen und Männerclans und kein und warum sind die Frauen da nicht mit drin?
Wer führt Kriege?
Ja, aber warum führen die Männer Kriege? Also klar, sie sind stärker, ne? Okay.
Nein, aber sie müssen Habe und Gut verteidigen.
Ja, ja.
Das ist überall auf der Welt auch passiert, das wissen wir.
Ja,
ist historisch jetzt, auch archäologisch. Also dann entstehen Männerclans. Denn für die Verteidigung, Krieg war immer Männersache. Heutzutage ist das anders und das war auch Männersache, nicht nur weil Männer stärker sind, aber auch moralisch, weil es so war. Das gehört sich einem Mann, das gehört sich nicht einer Frau. Das ist auch sehr weit verbreitet. Können wir jetzt heutzutage hinterfragen. Aber das war historisch sicher sehr, sehr wichtig. Und wenn dann mal die Sachen, Männer an einem Ort leben, und dann sieht man auch allmählich, dass da bestimmte Orte sind sehr erfolgreich, andere sind weniger erfolgreich. Da häufen sich Land und Gut an und Vorräte häufen sich an. Und allmählich, der Clan ist hierarchisch organisiert, das hat einen Patriarchen am Kopf, nicht? Und allmählich sehen wir eine Entwicklung, wo der Clan-Anführer nicht nur verfügen kann über diese Reichtümer, aber auch der Besitzer wird. Und das Ganze kontrollieren kann. Und er wird mächtig. Und allmählich sehen wir Konkurrenz zwischen wichtigen Clans und allen anderen Leuten werden verärmt und unwichtig und so weiter. Und so entstehen allmählich Staaten, denn eigentlich werden dann Kriege unglaublich wichtig. Also man sieht Ungleichheit in einer Gesellschaft. Die Gesellschaften werden größer und anonymer und die führen ständig Kriege miteinander und die bekommen auch größere Götter und Religionen und so weiter, was es alles vorher nie gegeben hat.
Mir ist trotzdem noch nicht so ganz klar, woher dieser Ethos kommt, dass man sagt, okay, Männer sind so, Männer verteidigen, Männer führen Krieg, das muss ja auch irgendwo herkommen. Also
ja.
aus einer Zeit, wo es ja eigentlich, also vorher, wo Sie sagen, es war sehr egalitär, es war sehr gleich, wo kam da die Differenz rein? Warum haben sich diese zwei Sphären gebildet?
Ja, die Erklärung dafür ist eine biologische. Wenn wir zum Beispiel bei Affen schauen, Wenn da Auseinandersetzungen zwischen Gruppen passieren, die eskalieren. Wenn es Töte gibt, sind es meistens die Männer, die töten. Und die Männer, die getötet werden. Wenn wir dann bei unseren nächsten Verwandten schauen, Schimpansen, da sehen wir etwas sehr Ähnliches. Bei den Bonobos nicht, also das ist eine spannende, heikle Sache. Aber wenn das passiert, dass die Gruppen sich gegenseitig wirklich in die Quere kommen und dass man das Raiding, was die machen, dass die da als Gruppe in ein Nachbarterritorium eindringen und dort gezielt Individuen aussuchen, um zu töten, dann sind das immer Männchen, die das anführen und das Töten machen. Und das ist also tief verankert in der Biologie. Wie gesagt, wir können uns davon verabschieden. Mhm. Aber wenn da nichts, ich sag mal, das Vernunft basiert, sich etwas ändert und sagen, wir sollten das anders machen, dann sind die Männer die Krieger.
Okay.
Und das ist historisch und dafür gibt es auch gute Erklärungen, denn wir sind ja Säugetiere. Ich weiß nicht, ob es zu weit geht, in diese Richtung zu gehen.
Nein, gerne.
Okay, wir sind Säugetiere und historisch waren Männchen, bei den Säugetieren nicht an der Kinderaufzucht beteiligt. Und die konnten sich also mit vielen, vielen Weibchen paaren und damit sehr viel erfolgreich reproduzieren. Wenn wir das aber bei den Weibchen anschauen, ein Weibchen, das sich so benimmt, kriegt nicht mehr viel Nachkommen, als das sie sonst hätte, vielleicht sogar weniger, wenn sie sich dabei auch noch irgendwie verletzt oder sowas. Also, das führt zu einem Geschlechterunterschied in Eskalationsfreudigkeit oder Gewaltbereitschaft und so weiter, die man auch heute noch sieht, natürlich. Und die können wir natürlich kulturell unterdrücken. Aber da spielt die Biologie sicher eine Rolle. Und also historisch gesehen, sobald dieses Raiding ein Problem wird, dass man sich verteidigen muss, dann stehen die Männchen an vorderster Front, bei den Affen, bei Menschen genauso. Und dann kommt es zu diesem Patrilokalität, dass die Männer bleiben, wo sie geboren werden. Mhm. Und weil wir auch seit eh und je Inzucht vermeiden, müssen jetzt die Frauen irgendwie aus anderen Clans kommen. Und man kriegt dann so diesen Austausch. Das wird bezahlt, das wird mit Allianzen, hängt das zusammen und so weiter. Mhm. Aber in dem Moment gibt es diese klare Trennung, wer bleibt und wer geht. Übrigens wie bei den Schimpansen. Bei den Schimpansen sind die Menschen, die sind alle aus der gleichen Gruppe. Und einer, der versucht, in eine andere Gruppe reinzugehen, der wird umgebracht.
Okay.
So ganz schimpansenartig sind wir also nicht mehr,
zum Glück. Aber die Weibchen dürfen in die andere Gruppe.
Die dürfen
wahrscheinlich nicht gehen, aber sie werden gern genommen.
Doch, die dürfen gehen. Nein, sie gehen. Da wird nicht gesagt, du sollst, ich meine, sie gehen einfach.
Ja, ja.
Und sie haben Mühe reinzukommen, aber nicht, weil die Männchen es nicht wollen, aber weil die Weibchen sagen, hey, es ist hier schon voll, sorry, keine Zimmer frei hier.
Ja. Gut. Okay. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann fußt es doch zum Teil auch wirklich auf diesen unterschiedlichen Reproduktionsstrategien von Männern und Frauen. Also sprich, Frau investiert mehr in eine Eizelle wie ein Mann in ein...
Ich würde es anders formulieren.
Ja, okay.
Die Frau ist schwanger.
Ja.
Die Frau hat, die stillt. Das können Männer nicht.
Ja.
Also im Prinzip, wer ist da im Paarungsspiel spielfähig?
Ja, ja.
Das sind natürlich viel mehr Männer. Wir sollten Männchen und Weibchen sagen, denn dann ist es klar, das geht um die Biologie und die Kultur ist raus.
Okay.
Nicht?
Okay.
In so einer Situation gibt es immer für jedes Weibchen, das sich fortpflanzen möchte, immer viele Männchen, die bereit sind zu paaren. Mhm. Eher als umgekehrt. Und das bedeutet also, dass die Biologie gesagt hat, okay, die Weibchen müssen sich nicht darum kümmern, ob sie paart. Die Weibchen müssen sich darum kümmern, ob sie genügend Ressourcen haben, Nahrung, Sicherheit und so weiter, um ihre Kinder zu produzieren. Und die Männchen, die müssen dann eher dafür sorgen, dass sie entweder ausgewählt werden oder kampfbereit sind, um die Rivalen auszuschließen.
Okay.
Was passiert jetzt bei Menschen? Im Prinzip das Gleiche. Aber wir können natürlich sagen, sorry Leute, dass zwei Sachen sind passiert. Erstens, bei uns sind die Männer seit eh und je sehr wichtig bei der Kindererziehung. Mhm. Das tönt vielleicht heutzutage ein bisschen komisch, aber war historisch immer der Fall. Das bedeutet schon, dass für einen Mann da, um eine ganze Reihe Frauen zu haben, dass es unmöglich ist, weil er kann nicht all diese Kinder helfen.
Mhm.
Zweitens, eine Gesellschaft kann sagen, sorry, wir erlauben das nicht, denn für eine Gesellschaft ist es eindeutig besser, wenn wir eine Art Monogamie haben und wo Frieden herrscht, wo es keine Männer gibt, die niemanden haben und Frauen, die unterdrückt werden, weil sie einem riesen Harem leben müssen und ungesund leben und ihre Kinder nicht überleben und so weiter. Also aber da kommt die Kultur ins Spiel.
Mhm.
Und die Kultur kann also diese, sagen wir mal, böse Seite der Biologie so viel wie möglich unterdrücken. Ganz erfolgreich, wie Sie alle wissen, ist das nicht. Aber im Prinzip kann man das kontrollieren. Aber das sind Menschenregeln, das ist Kultur, das ist Institution, das ist Sitte. Das muss man herstellen. Das kommt nicht automatisch.
Jetzt habe ich Sie ein bisschen abgebracht von dem Thema mit den, was sich verändert hat bei den Viehzüchtern und Bauern und der Patrilokalität und Patrilinearität. Also Lokalität heißt, die Männer bleiben am Hof oder in der Ursprungsfamilie und horten da praktisch die Schätze und verteidigen sie. Und die Erbfolge, sage ich mal so, der Besitztransfer und damit der Machttransfer geht auch über die männliche Ebene.
Diese Patrilinealität. Und das führt dann dazu, sobald es etwas zu verteidigen und zu verteilen gibt, und zu vererben gibt, das ist dann wieder das gleiche Prinzip wie vorher, dann haben die Männer nämlich mehr zu vererben, wenn sie erfolgreiche Söhne haben, haben sie sehr viel mehr Enkelkinder als Frauen, via der weiblichen Linie. Mhm. Wir sehen, dass die Männer bei uns dann in dieser Situation mehr zu verdienen haben als Frauen. Und dann kommt die Ungleichheit zustande, weil jetzt gibt es etwas zu vererben. Es gibt Land, es gibt Güter, es gibt Vorräte und so weiter. Und später kommt Geld dazu. Mhm. Und dann sehen wir auch, dass jetzt die Söhne erben. Und so entsteht Armut reich. Denn der erste Sohn kriegt meistens das meiste und die anderen Söhne. Aber Leute, die nicht in einem großen Clan leben oder die irgendwie von einem vierten Sohn und dann nach zwei, drei Generationen, dann gehören sie nicht mehr dazu. Die werden arm. Also man sieht, dass da eine große Ungleichheit entsteht. Und weil die Frauen jetzt einfach verhandelt werden, die werden Besitz von den Ehemännern, vom Clan, sehen wir, dass nicht nur arm und reich entstehen, aber auch die Frauendiskriminierung zunimmt. Denn die Frauen, die leben jetzt in fremden Clans, könnte man sagen, meistens unter Frauen, die nicht verwandt mit ihnen sind. Also das ist nicht eine natürliche Allianz, ist da möglich. Mhm. Sie arbeiten auf dem Land des Clans. Mhm. Also sie sind einfach da, man könnte sagen, Sklavinnen und Babymaschinen. Denn was sie produzieren, gehört nicht ihnen. Das gehört dann. Ja? Also sie haben keine ökonomische Autonomie mehr, wie sie vorher hatten bei den frühen Landwirtschaft oder bei Jägern und Sammlern. Und drittens, da muss ich vielleicht ein bisschen ausufern, denn wir kommen aus einer ziemlich promiske Vergangenheit. Mhm. Wir sind Affen und Affen sind sowieso ziemlich promisk und wir sind auch von der Veranlagung immer noch, das kann man zeigen, hoch promisk. Mhm. Aber wir leben nicht mehr so seit langer Zeit, weil das hat mit dieser vaterlichen Fürsorge zu tun, dass die Paarbindungen wurden immer stärker in der Evolution. Aber die beiden Tendenzen sind immer noch da. Und bei den Jägern und Sammlern gibt es natürlich das ganze Spektrum. Aber das bedeutet auch, dass Frauen da immer ihre Sexualität einsetzen konnten als Waffe. Als politisches Mittel, könnte man sagen, um sozialen Einfluss zu bekommen oder um Männer zu kontrollieren, gewissermaßen. Mhm. Jetzt ist das völlig unmöglich geworden in diesen großen Clans, wo Frauen, die Clanbesitzer, die setzen alles auf Treue. Mhm. Und da gibt es eine ganze Menge an Mechanismen, die da entwickelt haben, von Verschleierung bis Fußbinden, bis Keuschheitsgürtel und. Dass da auch diese Möglichkeit, um Einfluss und Macht zu haben, den Frauen entnommen ist. Also wir sehen, dass sie nicht mehr unter Verwandten leben können, dass sie ökonomisch abhängig werden, dass die sexuelle Autonomie völlig verschwunden ist. Und das erklärt, wieso Frauen jetzt plötzlich von gleichen Partner in einem Team wie bei den Jägern und Sammlern zu Babymaschinen werden, verhandelbare Babymaschinen. Bisschen plakativ, aber
ja, gerne.
So war es, so könnte man es darstellen.
Um das nochmal rauszustellen, wenn ich es richtig verstanden habe, also in diesen ja, nomadischen Jäger-Sammler-Kulturen herrschte ein Gleichgewicht, und dieses Gleichgewicht wurde bei den, auf Seite der Frauen auch dadurch befördert, dass sie Allianzen hatten.
Na, sie hatten ökonomische Familienmitglieder.
Ökonomische Unabhängigkeit.
Weil sie die Hälfte der Nahrung heranschaffen. Und wenn, es gibt tolle Anekdoten, wenn ein Mann dann geht, dann merkt er nach einer Weile, ups, ja, die Hälfte meiner Nahrung ist nicht da, ups, ja, okay, dann kommt er wieder zurück.
Okay. Und dann gibt es noch
das dritte.
Ja. Genau. Und wie hängt da jetzt dieser, also der verdeckte Eisprung mit zusammen? Das ist ja auch ein großes Thema im Buch.
Ja, das ist ja die historische Seite, nicht? Ja. Also, wenn man. Man muss sich vorstellen, sagen wir mal, rund vor 2 Millionen Jahren haben wir in ganz großen Gruppen gelebt. Denn wir haben auf der Savanne gelebt, wo es sehr viele großen Katzen, Hyänen und so weiter gab, die ganz gefährlich waren. Wir mussten uns verteidigen. Auch archäologisch wissen wir das jetzt von Fußspuren und von Waffen und so weiter. Da haben wir uns, unsere Vorfahren, haben uns effektiv verteidigt, und die Gruppen waren riesig.
Okay.
Und manchmal hatten die riesige Mengen Nahrung. Und diese riesige Menge Nahrung konnte man teilen. Aber die Nahrung wurde meistens von den Männchen herangeschafft. Denn das waren die Leute mit den Keulen und den Waffen und so weiter. Und das konnte man teilen, indem man Freundschaften geschlossen hat. Intersexuellen Freundschaften, die allmählich zu Paarbindungen geführt haben, wo wir also von einer großen Promiskengruppe zu einer Gruppe mit allerhand Paaren, Ehepaaren und allerhand anhängende Leute, die einzeln waren oder Opas, Omas und so weiter. Mhm. Und, aber diese Veranlagung für die Promiskuität, wie bei den Bonobos, die haben wir immer beibehalten. Und dann, das kann man auch sehen an unseren Sachen, wie wann paart man. Die meisten Affen paaren nicht während der Schwangerschaft oder während der Stillzeit. Mhm. Aber wir schon, wie die Bonobos. Wie oft paaren wir überhaupt? Man hat berechnet, dass bei den Bonobos gibt es fast 2000 Paarungen per Befruchtung.
Okay.
Bei Gorillas gibt es ungefähr 90. Bei Gibbons gibt es auch so ungefähr, aber Gorillas glaube ich sogar weniger, 50 oder sowas, 90. Und jetzt ist spannend, wo sind dann die Menschen? Wenn wir monogam wären, sollten wir da ungefähr im 50er Bereich sein. Wir sind bei 350 im Durchschnitt. Das wurde mal bei Jäger und Sammler geschätzt. Und es gibt auch Forschung in modernen Gesellschaften, kommt das ungefähr auf 350. Mhm. Also, wir sind weder bonoboartig, wir sind dann nicht mehr, wir sind runtergekommen, könnte man sagen, aber wir sind auch noch nicht ganz angekommen. Das bedeutet, dass die Veranlagung und das Verhalten immer noch ist, als wären wir promisk, auch wenn wir es in den heutigen Zeiten nicht mehr sind, obwohl es natürlich immer Gesellschaften gegeben hat, wobei das, wie gesagt, das, bei den Jägern und Sammlern sieht man wirklich das ganze Spektrum. Es gibt überall Ehen, überall Paarbindungen, aber wie permeabel sie sind, könnte man sagen, und wie stabil sie sind, ist unglaublich variabel. Und das gibt dann den Frauen diese sexuelle Autonomie. Denn sie können sagen, ich hau ab, ich gehe mit ihm, oder ich habe jetzt drei. Es gibt eine sogenannte Portable Paternity bei vielen Jägern und Sammlern in Südamerika, wo eine Frau zwei, drei Ehemänner hat und ein Kind, also zwei, drei Väter. Und bei den frühen Landwirtschaften, sogenannten Hackbaukulturen, ist das gang und gäbe. Die sind sogar matrilineal organisiert. Und das gibt dann Sachen wie Walking Marriage, da kommt der Herr, kommt manchmal nachts zu Nacht vorbei, aber das ist es dann. Und meistens lebt er bei seinen weiblichen Verwandten. Also alles ist möglich beim Menschen.
Okay.
Aber das hat also diese Autonomie produziert, die unter diesen Bedingungen der strikten Treue verschwinden.
Das waren die drei Geschichten, die dann bei den sesshaften Viehzüchtern und Bauern abgenommen haben. Weibliche Allianzen, ökonomische Unabhängigkeit, sexuelle Unabhängigkeit. Mhm. Und Sie hatten jetzt gesagt, dadurch, dass das ja halt über die männliche Linie strukturiert ist, sage ich es mal, kommt diese Machtkonzentration zustande und die wird dann auch noch religiös aufgeladen. Warum das?
Weil Menschen halt religiös sind. Wir sind geborene Dualisten. Wir sehen überall, wir glauben, dass es ein Leib und eine Seele gibt.
Naja, die meisten glauben das doch hoffentlich so nicht mehr, oder?
Nicht mehr, aber man kann es bei Kindern ganz einfach hervorrufen. Also, und es geht auch einher mit, was wir da, auf Englisch heißt es die Hyperactive Agency Detection Device. Mhm. Ja. Das bedeutet, dass man eigentlich überall Agenten aktiv sind, auch wenn keiner da ist. Und das sind so diese angeborenen, veranlagte, da komme ich wieder auf die menschliche Natur, Elemente, die sich dann mit der Zeit wandeln. Denn zum Beispiel bei Jägern und Sammlern, ja, die sind oft in Kontakt mit Ahnen. Und die finden auch, dass insbesondere die gefährlicheren Tiere haben auch Seelen, die muss man auch beschwichtigen manchmal und so weiter. Mhm. Und der Wald ist auch etwas, ist ein Agent und so weiter. Und das wandelt sich dann, wenn die Gesellschaft ungleich wird, dann werden bestimmte Ahnen auch wichtig. Das sieht man schon bei Jägersammler, die sich ansiedeln. Dann geht es von Kommunikation mit Ahnen zu Worship, also wie sagt man das auf Deutsch, dass sie verehrt werden. Denn dann werden sie auch mächtiger. Und wer mächtig ist, kann auch Böses machen und muss sich also freundlich sein. Und so entwickelt sich dann, kommen Götter zustande. Ja, aus einfach die Seele eines Ahnens wird jetzt plötzlich ein Gott. Und jetzt kommt das Spannende. Sobald es viele Kriege gibt, dann diese Götter sind dann oft sehr oft Kriegsgötter oder Landwirtschaftsgötter, Sonnen-, Wassergötter und so weiter, aber oft Kriegsgötter. Und der Anführer hat eine Allianz, denn wenn er erfolgreich ist, dann muss es sein, weil dieser Gott ihm unterstützt. Also wenn ich jetzt ihn angreife, dann ist es gefährlich, denn dieser sehr mächtige Gott beschützt ihn. Und man sieht, da entsteht eine Allianz, die eigentlich nicht verschwunden ist, zwischen, wir nennen es Thron-Altar-Allianz. Und gehen Sie mal nach Berlin und schauen Sie das riesige blaue Tempelgebäude an, der geht nicht mehr im Moment, aber da sieht man, wie wichtig dieser Gott war für die Stadt Babylon damals. Also man sieht, etwas entsteht, das es vorher nicht gab, aber man kann es nachvollziehen, im Sinne, dass, wie ticken Leute, was stellen sie sich dann vor, wenn die Umwelt sich ändert? Ah, da muss es also wichtige, große Götter geben, die sehr mächtig sind. Und sobald eine soziale Situation entsteht, wo Kriege sehr, sehr wichtig sind, dann überstimmt das diese Art von Religion alles andere. Und wenn man dann mal monotheistisch wird, was auch passiert ist, dann ist das alles andere sogar verboten, denn das ist Aberglaube geworden.
Sie hatten im Buch ja auch gut beschrieben, wie sich das so entwickelt von diesem Naturgötterglauben zum Ahnenglauben, wie das dann zusammenhängt auch mit der Sesshaftwerdung, dass ich dann meine Ahnen ja auch im Keller praktisch behalten kann und das auch nochmal diese Lokalität ja bedingt und steigert aber auch.
Ne? Genau. Ja.
Was ich auch sehr, sehr spannend fand, das war dieses Kapitel Adam auf Sinnsuche, wo sie beschreiben, dass die männlichen Jägerkulturen durch die Sesshaftwerdung ja einen Reputationsverlust erlitten haben. Können Sie da nochmal was dazu ausführen?
Ja, da sind wir natürlich ein bisschen spekulativer. Denn da ist es schwieriger zu sagen. Aber sobald Jägersammler sich ansiedeln, dann wird Jagen viel schwieriger. Denn das Wild wird um der Siedlung herum wird natürlich schnell rar oder stirbt aus. Und man muss immer weitergehen. Aber wenn das Weitergehen bedeutet, dass man zu anderen Siedlungen gerät, dann gibt es da auch nichts mehr natürlich. Also da kommt irgendwann in dieser Entwicklung, kommt ein Moment, Und für einen Mann, ein Jägersammlermann, ist Jagderfolg die Quelle der Reputation. Man kann auch bei den heutigen nomadischen Jägersammlern zeigen, gute Jäger haben jüngere Frauen, haben mehr Nachkommen, die besser überleben und so weiter. Und werden von allen, die möchten alle, dass der Jäger in diesem in diesem Lager bleibt und nicht wechselt zu anderen Grüppchen. Denn hey, der bringt gute Sachen rein.
Ich habe gerade irgendwie so einen Milliardär-Fußballspieler im Kopf, der auch nicht den Verein verlassen soll, bitte.
Genau. der kann also sehr gut Fußball spielen und deshalb. Aber der Punkt, das ist übrigens eine kleine Seitenstraße hier. Was der Jäger macht, ist, er liefert schöne Sachen für die Gesellschaft und entlädt daraus einen Ruf. Mhm. Was heutzutage jemand macht, der ganz reich wird, ist, der wird einfach ganz reich und wird dadurch mächtig. Ja. Aber nicht, weil er für die Gesellschaft etwas Nützliches macht, aber für sich selbst. Also das ist eine unterschiedliche Sache. Auf jeden Fall. Zurück zu diesen Jägern jetzt. Die Quelle der Reputation ist verschwunden. Mhm. Gleichzeitig kommen die Gruppen sich immer mehr in die Quere, weil die Landwirtschaftler haben einfach höhere Geburtsraten und die Populationen wachsen. Das bedeutet jetzt, dass die Gefahr von diesen Raids größer werden. Mhm. Also irgendwo in dieser Zwischenzeit sieht man, dass die Kerle hatten nichts mehr zu tun, es gab nichts mehr zu jagen. Eines Tages hört man dann auf. Die Frauen machten die Landwirtschaft damals noch, das war noch bevor es Vieh gab und so weiter. Mhm. Das bedeutet also, dass die saßen rum und wussten nicht, was zu tun. Und dann wurden sie teilweise zu Kopfjäger. Mhm. Mhm. Und wenn man jetzt in Göbekli Tepe schaut, dann ist ungefähr in dieser Periode, da sehen wir, dass die haben natürlich versucht, als Reputationsquelle, wenn nicht Auerochsen, die waren unglaublich gefährlich, oder Giftschlangen oder alles, was gefährlich, stachelig, tödlich und so weiter war, haben sie vergöttert, könnte man sagen. Angeflehen, um noch etwas zu fangen und so weiter. Aber das ist auch die Zeit, dass das also der Kopfjagd anfängt. Also unsere, jetzt kommt das spekulative Element, dass man allmählich von Jäger, von Tieren zu Jäger von Menschen geworden ist. Mhm. Denn wir wissen, in vielen von diesen Hackbaukulturen ist Kopfjagd eine wichtige Beschäftigung. Und dann ist es auch wichtig, dass man das, dass alle das wissen, also werden die Köpfe gezeigt und auch einerseits die Ahnen, also das ist dieser Anspruch auf hier gehören wir, hier gehören unsere Ahnen, keiner darf hier leben und schau mal, was passiert mit denen, die uns nicht gut gesinnt sind, die bringen wir alle um und hier haben wir die Beweise dafür.
Ja, es ist ja dann auch eine gute Hinführung zu diesen kriegerischen Handlungen, die sich dann daraus entwickeln. Und ich glaube, es ist ja auch vom Glauben her anders. Wenn ich einen kriegerischen Glauben habe, dann habe ich da eher eine Zuspitzung auf einen oder wenige Götter, die Kriegsgötter sind.
Genau.
Im Gegenzug zu landwirtschaftlichen und Hausgöttern, sage ich jetzt mal, wo ich einen fürs Vieh habe, einen für die Bohnen, einen fürs Wasser, einen für gutes Wetter und so weiter.
Für Gesundheit und dass die Kinder überleben und so weiter. Und das wird alles verboten.
Okay, das ist dann praktisch die Hinführung zum Monotheismus schon.
Könnte man sagen. Bei den normalen polytheistischen Göttern, sagen wir so, der große Gott kümmert sich nicht um diesen Kleinkram.
Okay.
Und das kann also, dann können sich diese zwei Ströme, könnte man sagen, nebeneinander weiter, einfach weiter fließen, könnte man sagen. Auch wenn ein Kriegsgott natürlich viel wichtiger ist, aber die Frauen insbesondere, aber auch für Alltagsbedürfnisse gibt es auch noch das alles andere. Mhm. Aber wenn der Monotheismus kommt, ist all das andere verboten. Mhm. Und Yahweh zum Beispiel hat auch mal angefangen als Kriegs- und Donnergott. Mhm. Mhm. Und der wurde dann allmählich, weil die Religion hat auch eine Art kulturelle Evolution natürlich, der wurde dann zum einzigen Gott, denn vorher war er noch nicht der einzige. Und der war eindeutig ein Kriegsgott, der hatte die Leute ins gelobte Land geführt und hat alle Feinde geschlagen, der war selber auch sehr aktiv dabei und. Und allmählich, erstens wird dann alles andere Glauben wird verboten und die Bibel ist voll mit Geschichten, wo was aktiv durchgeführt wird, diese Verboten. Mhm. Und zweitens, wenn das alles mal sich stabilisiert hat, dann fängt er auch sich an, um diese anderen Sachen zu kümmern. Denn da ist ein Vakuum entstanden. Mhm, und die Leute wollten ja nicht monotheistisch werden. Auch die Bibel, da wird immer geklagt, was ist los mit diesen Leuten? Und endlich, wenn der Gott sich dann wandelt, und lesen wir mal in den Psalmen zum Beispiel, dann ist der Gott ganz lieb und süß und ist mein Papa, der beschützt mich, bla bla bla. Mhm. Das ist also die Theologen nennen das Kompetenzerweiterung.
Okay.
Man sieht also, dass Gott dieses Vakuum, das er selber kreiert hat, jetzt allmählich stoppt. Und dann kommt das Christentum ein paar hundert Jahre später zustande. Mhm. Und dann haben wir eigentlich wieder etwas nicht mehr sehr Monotheistisches. Erstens ist die Dreieinheit, die ich nicht verstanden habe. Und dann haben wir eine Riesenmenge Engeln. Und wir haben Heiligen, die irgendwie auch da etwas für uns machen. Das ist eigentlich wie ein Schaman, der mit seinen Verwandten redet unter Trance. Also man sieht eine sehr interessante kulturelle Evolution, die sich aufbaut auf diesen basalen Elemente von Agentenerkennung und Dualismus.
Ja, Sie haben ja jetzt im Grunde gut erklärt, was unsere Standardeinstellung ist, wie sich die aufgrund der Umweltbedingungen und der kumulativen kulturellen Evolution so auch weiterentwickelt hat. Und im Grunde, ich habe jetzt schon gerade das Tal der Tränen vor Augen mit Patriarchat und finsteren Zeiten, in denen Frauen, aber muss man auch immer mal sagen, das Patriarchat schadet auch Männern, ganz vielen Männern. Mhm. Also das sind nur wenige, die wirklich an der Spitze stehen und Nutznießer sind. Im Grunde schadet es allen. Mhm. Also dieses Tal der Tränen, aber es hat sich ja dann was geändert. Also ich meine, sonst würde nicht ich hier mit Ihnen sprechen können, sondern würde irgendwo daheim meine 6 Kinder irgendwie... keine Ahnung, versorgen müssen. Muss ich ja nicht. Ich darf mit Ihnen sprechen. Was hat sich verändert und warum?
Ja, man kann sagen, das ist das Flüstern der ersten Natur oder wie wir im neuen Buch sagen, der Splitter in Verstand, das immer ein bisschen so stechelt. Das kommt aus dem Matrix, aus dem Film. wir sagen, es ist der beste Beweis, dass es diese menschliche Natur tatsächlich noch gibt. Dass die Biologie eine Rolle spielt, denn die Veranlagung, die in der Jäger-Sammler-Zeiten entstanden ist, dass sie sich immer noch ein bisschen meldet und sagt, ja, warte mal, ich finde das alles nicht so toll. Worüber wir noch nicht geredet haben, ist zum Beispiel Kinderbetreuung. Wenn wir zu den Jägern und Sammlern gehen, und das hat eine riesige Rolle gespielt in unserer Veranlagung, psychologischen Veranlagung, sehen wir, dass da eigentlich alle, nicht nur die Mutter, nicht nur der Vater und die Mutter, aber alle in einer Gruppe sich da wirklich einsetzen, um Kinder zu erziehen und zu ernähren und mit allem mitzuhelfen. Also wenn wir jetzt denken an unsere kleine Kernfamilien, die da vereinzelt, weit von allen Verwandten in einem Hochhaus irgendwo in einer Stadt wohnen und wo... Früher war das dann relativ einfach im Sinne, dass der Papa da arbeitet, die Mama ist zu Hause und kümmert sich um ihre 6 Kinder. Aber danach wurde es schwierig, denn die wollten ja beide eine Karriere haben und dann kommt man allmählich nicht mehr raus. Und da ist man so beschäftigt mit allem und man fragt sich, wieso habe ich überhaupt noch Kinder? Ja, ich liebe sie, aber mein Gott. Und das ist genau, was da... wo die erste Natur sich wieder meldet und sagt, ja, da stimmt etwas nicht. Und da hat sie recht. Und da können wir wir nennen das einen Kompass ableiten, wo wir sagen, okay, vielleicht sollten wir dann diese Sachen so ändern, dass wir wieder ein bisschen zurück in unsere Comfort Zone kommen, wobei eigentlich Menschen zufriedener sind. Auch wenn es vielleicht ökonomisch dann bestimmte Konsequenzen haben könnte.
Das heißt, wieder zurück zu mehr Gleichheit und gegenseitiger Abhängigkeit?
Na, die gegenseitige Abhängigkeit, die gibt es immer. Mhm. Und die gibt es noch stärker als früher, denn ein Jäger-Sammler kann ziemlich gut noch etwas zu essen finden. Mhm. Also ich kann das nicht mehr so gut und Sie wahrscheinlich auch nicht. Also wir sind so voneinander abhängig, aber es ist diffus, es ist unsichtbar geworden. Und das ist eigentlich sehr traurig, denn wir sollten uns davon bewusst sein, wie sehr wir von anderen abhängen. Und nicht meinen, ich, also auch die großen reichen Leute, die meinen, sie haben alles selber gemacht. Haben sie überhaupt nicht. Sie haben profitiert von aller Infrastruktur, von der ganzen Bildungssachen, von Bibliotheken, von was weiß ich alles. Merken sie noch nicht mal mehr. Die meinen, das haben sie alles selber gemacht. Aber die Abhängigkeit ist riesig, aber unsichtbar geworden.
Ja, kognitiv ist sie erfassbar, aber nicht fühlbar.
Genau.
Also ich weiß es, aber diese Kleingruppe, wo ich alle Individuen kenne und wir einfach aufeinander angewiesen sind und das auch wissen, dass keiner, wo ich das ja mitkriege, dass wenn mich jemand betrügt und auch eine Chance habe. Aber die habe ich ja jetzt nicht mehr. Ich kann ja jetzt betrügen und mir meinen Teil rausnehmen, aber als mir zusteht, herausnehmen und für die Gemeinschaft nichts mehr geben, Steuerbetrug oder sonst was, ohne dass das wirklich auf mich zurückfällt.
Da ist sehr viel schief gegangen, könnte man sagen. Ich nenne das schief, weil wir finden das nicht gerecht, wir finden das nicht richtig. Und das bedeutet, dass wir vielleicht wieder, das hat viel mit Anonymität zu tun natürlich, aber vielleicht könnten wir dann wieder Bedingungen herstellen, wobei diese Risiken kleiner sind. Da muss man furchtbar aufpassen für einfache Lösungen, das wissen wir alle. Wir können nicht mehr zurück zur Jäger-Sammler tun, wir können nicht mehr alle nur in ganz kleinen Gruppen leben, die einmal im Jahr zusammenkommen mit ein paar hundert anderen Leuten und so weiter. Aber wir können schon es besser machen für viele Menschen, dass das zumindest der Alltag einfacher wird. Aber das ist dann auf der privaten Ebene. Aber man kann auch auf der höheren Ebene oder politischen Ebene sagen, look, wo fliehen die Flüchtlinge hin? Fliehen die in die Länder, wo es Freiheit gibt und Demokratie, oder fliehen sie in die despotisch, laut deren Despoten überragend funktionierenden Ländern, wo sie nichts zu sagen haben und wenn sie den Mund öffnen, ins Gefängnis gehen? Das ist eine rhetorische Frage. Also, das zeigt doch, wo Menschen sich am wohlsten fühlen. Und vielleicht können wir doch erstens mal darüber wachen, dass wir diese Situation nicht verlieren und vielleicht sogar besser machen.
Ja, also ich denke, das ist auch so die frohe Botschaft, die Eva mitbringt. Es ist nicht in Stein gemeißelt, es ist nicht determiniert und wir können, es war schon mal anders und wir können auch wieder anders.
Ja, wir können, und das dritte Buch, das ist dann zu sagen, das ist nicht nur für Männer-Frauen-Beziehungen, aber es gilt für viele Aspekte des Soziallebens und auch sogar der Ökonomie, wo wir Sachen anders organisieren können, wobei wir vielleicht weniger reich werden, aber auch den Planeten weniger zerstören und letztendlich auch ein glücklicheres Leben leben. Auch da wieder, die Glücksforschung zeigt, wo sind die Leute am glücklichsten? In relativ kleinen demokratischen Ländern, wo es anscheinend auch besser produktiv ist, also wo man besser verteilt und so weiter.
Ja.
Und wenn wir sagen, es gibt mehr als Brot, man möchte auch noch ein bisschen ein glückliches Leben führen, dann haben wir hier doch eindeutig ein paar Regeln, die wir versuchen können umzusetzen.
Ja, ich meine, das zeigt ja auch, gibt es ja auch Untersuchungen dazu, dass wenn ein gewisses Niveau erreicht ist, dass mehr an Besitz und mehr an Geld überhaupt keinen Unterschied mehr macht, sondern was dann zählt, ist ein Mehr an Beziehungen, ein Mehr an tragfähigen guten Beziehungen und das führt uns ja wieder zurück in unsere ursprünglichen Kleingruppen, in denen wir über, keine Ahnung, wie viele Äonen überleben konnten.
Genau, die beste Lebensversicherung damals war nicht etwas anzuhäufen, denn das konnte man ja nicht mitschleppen, aber von allen anderen zumindest respektiert, vielleicht geliebt zu werden, damit man aufgehoben war und geborgen war. Dann, man wusste, wenn es jetzt mir mal schlecht geht, dann gibt es viele, die mir da auffangen. Und dieses Gefühl können wir auch wieder herstellen.
Ja, ich hoffe, also ich bin mir sicher, dass, dass das so stimmt, was Sie sagen, ob wir es so schaffen, die Hoffnung. Ja. Ich hoffe mal mit. Genau, wir werden sehen. Also gut, klar. Wir haben schon so viel geschaffen als Menschen. Vielleicht kriegt man die Kurve ja auch nochmal.
Ne? Naja, schauen Sie mal zurück, 800.000 Jahre oder sowas. Sorry, 800 oder 1000 Jahre.
Ja.
Und vergleich mal, wie wir heute leben. Also wir kriegen schon die Kurve ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr hier, heutzutage hier in diesen Weltteilen, wo wir leben. Aber unmöglich ist es nicht, das können wir zeigen.
Ja, ich habe es am Anfang schon gesagt, ein tolles Buch, die Eva. Ich kann es nur jedem empfehlen. Gibt es das auch irgendwann als Hörbuch? Ist das geplant?
Ich glaube, es gibt es schon.
Gibt es schon? Ja, super. Ja. Dann für die, die es nicht lesen möchten, wobei ich wirklich jedem empfehle, es ist ein tolles Buch. Herr von Schaik, möchten Sie noch was loswerden zum...
Ja, nur, dass ich mich bedanke für die Gelegenheit, mal wieder zu predigen.
Nein, Sie haben überhaupt nicht gepredigt. Es war mir eine Freude und wie gesagt, ich könnte noch ewig mit Ihnen reden, aber leider ist die Podcast-Zeit auch begrenzt und damit herzlichen Dank für die Bücher und für das Gespräch.
Sehr gerne.